Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen.
Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20.
Woz und ich haben mit Apple in der Garage meiner Eltern angefangen. Wir haben hart gearbeitet und nach 10 Jahren ist aus den 2 aus der Garage ein Milliardenunternehmen mit 4.000 Mitarbeitenden geworden.
Von der Garage zum Weltkonzern. Steve Jobs erzählte den Garagengründungsmythos von Apple und das Unternehmen schreibt seit 50 Jahren aber auch Designgeschichte und darüber sprechen wir gleich. Weil nicht nur Apple, iPhone, sondern die digitale Welt an sich junge Menschen krank machen kann, ziehen einige Staaten nun die Reißleine und erlassen Verbote. Auch Frankreich hat heute ein Social-Media-Verbot beschlossen und ob das der richtige Weg ist, das wird uns auch beschäftigen. Das Artmuseum blättert die Vorgeschichte von Fake-Bildern in der Kunst auf und im Berliner Georg-Kolbe-Museum kann die Konstruktivistin Marlowe Moss entdeckt werden. Apple wird 50 und als Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne am 1. April 1976 das Unternehmen gegründet haben, da dürften diese drei Pioniere allenfalls davon geträumt haben, einen Weltkonzern zu schaffen. 2,8 Milliarden Menschen weltweit besitzen ein iPhone oder ein anderes Apple-Gerät und das sicher auch, weil Apple so gut aussieht. Denn in puncto Design hat der Konzern tatsächlich Maßstäbe gesetzt und darüber möchte ich mit der Kunsthistorikerin Ina Grätz sprechen. Sie leitet gemeinsam mit Silke Oldenburg seit vergangenem Jahr die Kunsthalle Emden und sie hat vor einigen Jahren eine Ausstellung am Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe zu Apples Designgeschichte kuratiert. Hallo, guten Abend, Frau Grätz.
Guten Abend, hallo.
Mir ist eingefallen, dass Apple ja anfangs mal diesen Slogan Think Different hatte, also denk anders. Trifft das heute überhaupt noch zu oder ist Apple nicht längst schon Mainstream geworden?
Da ist meine Rückfrage, schließt das eine das andere aus? Also ich habe schon das Gefühl, dass Apple sich treu geblieben ist bei diesem Slogan und doch immer etwas anders funktioniert als andere elektronische Geräte. Und das betrifft natürlich vor allem auch das Design, über das wir heute sprechen wollen.
Was ist denn dieses andere? Denn am Anfang, da war das ja auch gerade unter Designern, Künstlern und Avantgardisten so eine Art Distinktionsmerkmal, dass man ein Apple haben wollte. Was war da so anders? Was wollte man damit ausdrücken?
Technisch kann ich Ihnen das nicht erklären. Ich kann Ihnen das versuchen, designhistorisch zu erklären. Und das Besondere war, dass diese Geräte anders aussahen. Da gab es ja verschiedene Phasen, in denen sich das Apple-Design verändert hat, aber immer auch durch das Design zugänglicher waren als andere Geräte. Und das ist beeindruckend, wenn man sich die letzten tatsächlich jetzt schon 50 Jahre ansieht.
Also es ging auch darum, eben so Produkte zu schaffen, die man intuitiv bedienen kann. Also das Prinzip Form follows Function kam da zum Ausdruck?
Ja, also Form follows Function ist sicherlich eine mögliche Antwort, ist aber gleichzeitig auch eine ganz schwierige Antwort, weil es immer verschiedene Möglichkeiten gibt, also mit Design auf eine Form zu reagieren. Ich möchte aber ein Beispiel geben. Als das erste iPhone auf den Markt kam, und daran erinnern wir uns sicher alle, war das ein Gerät, was einen Knopf nur hatte. Und dieses Prinzip war total gut, denn dieses Gerät hat suggeriert, man kriegt dieses Gerät an und man kriegt es wieder aus, weil man diesen Home-Button hatte, der einfach eine Zugänglichkeit geschaffen hat und der dazu geführt hat, dieses neue Gerät, dieses Smartphone anzunehmen, glaube ich zumindest.
Das wirkt ja ungeheuer schlicht und reduziert und minimalistisch. Da wird als Vorbild auch immer der legendäre Designer Dieter Rams, der braun gestaltet hat, genannt. An was knüpft Apple denn da so designgeschichtlich an?
Dazu gibt es viele Hinweise und viele, viele vielleicht auch Theorien. Aber wenn wir bei dem Beispiel des iPhones bleiben, dann ist sicherlich ein Fernseher ganz interessant. Der, und jetzt muss ich wirklich nachdenken, aber ich glaube Ende der 50er Jahre, von dem Designer Herbert Hirche gestaltet wurde. Und Herbert Hirche hat einen Fernseher gestaltet, an dem es auch nur diesen einen Knopf auf der Frontseite gab. Und die anderen Knöpfe waren nicht digital, so wie beim Apple iPhone, aber sie waren hinter einer Klappe verborgen. Und auch das hat diese Zugänglichkeit geschaffen. Und das ist ein Prinzip, was Vorgänger hatte, was nicht zum ersten Mal bei dem Apple iPhone auftauchte. Und Dann gibt es eben diese ganzen Ideen, das Braun-Design von Dieter Rams, das Apple-Design beeinflusst hat. Und es gibt so einige Hinweise, die auch schlüssig sind. So ist zum Beispiel der Taschenrechner auf dem ersten iPhone an die Farben angelehnt gewesen, der Braun-Taschenrechner, sodass man vieles wiederentdeckt hat, was man designgeschichtlich schon kannte und eben auch von anderen elektronischen Designs kannte.
Am Anfang gab es ja sogar Farbe, auch bei Apple. Spielt da auch Bauhaus oder Pop Art eine Rolle?
Das stimmt. Es gibt eben diese unterschiedlichen Phasen der Apple-Gestaltung. Die ersten Geräte, an die erinnern sich vielleicht auch die einen oder anderen, waren ja ganz beigefarbene Geräte. Dann gab es unterschiedliche Versuche, bis dann diese ganz bunten Computer Ende der 90er Jahre berühmt wurden, die in Bonbonfarben auf den Markt kamen. Und das wurde dann wieder abgelöst durch schlichteres Design. Aber diese poppige Gestaltung mit diesem transluzenten Kunststoff, durch den man ein bisschen die Technik sehen konnte, hat ganz viel mit dem Zeitgeist der 90er Jahre zu tun gehabt. Auf der einen Seite entsprach das der Mode, es entsprach auch dem Design, was wir in anderen elektronischen Geräten aus dieser Zeit kennen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an Telefone der Marke Swatch. Das sind so die, die mir jetzt sofort auch einfallen, die in dieser gleichen Zeit populär waren. Und auf der anderen Seite stellte man durch dieses Transluzente auch eine Nahbarkeit zu der Technik her. Die Computer zogen nach Hause. Es waren die Geräte, mit denen man zu Hause arbeitete und die natürlich dann auch zum Interior und zur Mode der damaligen Zeit passten. Und das Prinzip, das führt sich eigentlich fort, weil das natürlich auch für die aktuellen Geräte immer noch gilt und auch in den Phasen dann der 2000er mit dem durchsichtigen Design und auch mit dem Design dann aus Aluminium passt.
Was macht denn für Sie, die Sie auch so eine Ausstellung zum Apple-Design kuratiert haben, diese Art von Computern oder iPhones, dieses ganze Apple-museumstauglich?
Was mich damals besonders interessiert hat, und jetzt muss ich zugeben, dass diese Ausstellung, die wir damals kuratiert haben, ja schon 15 Jahre alt ist. Aber was damals so besonders war, dass auf einmal die elektronischen Geräte immer dabei waren. Also die iPhones kamen raus, man sah viele Menschen mit Laptops in Cafés. Man hat die weißen, vielleicht erinnert man sich auch daran noch, dass diese sehr prägnanten weißen Kopfhörer mit den iPods auf den Markt kamen. Auf einmal war das Elektrodesign überall zu sehen und das fanden wir spannend. Wir fanden die kulturhistorischen Zusammenhänge spannend. Und was mich besonders fasziniert hat immer, und das gilt bis heute, ist die Möglichkeit der Individualisierung dieser Geräte und dieser Schlichtheit des Designs, was dann aber auf der anderen Seite gestaltet werden kann durch die Benutzerinnen und Benutzer.
Jetzt wird ja immer wieder darauf hingewiesen, dass zwar das Design unglaublich fortschrittlich ist, aber ja auch Apple größtenteils in China unter zum Teil illegalen Bedingungen produzieren lässt. Wird das bei der Betrachtung dieser ganzen Produktgeschichte immer noch ein bisschen zu wenig gesehen?
Das kann ich jetzt nur persönlich beantworten und finde natürlich, dass das eine große Aufgabe für uns alle ist, darüber nachzudenken, wie wir mit den Ressourcen dieser Erde umgehen und wie nachhaltig wir unser Leben gestalten. Deswegen ist das natürlich eine der wichtigsten Fragen dieser Zeit.
Ina Grätz von der Kunsthalle Emden. Vielen Dank, Frau Grätz, für dieses Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Australien und Indonesien haben es schon getan, Österreich plant es und Frankreich hat heute lange darüber debattiert, ob und wie ein Social-Media-Verbot für Nutzerinnen und Nutzer unter 15 Jahren eingeführt werden kann und sich nun dafür entschieden. Wobei sich das Parlament noch formal einig werden muss, denn die Regierung will ein umfassendes Verbot, während der Senat darauf bestanden hat, zu unterscheiden und nur bestimmte Plattformen zu verbieten, andere mit Zustimmung der Eltern zugänglich zu lassen. Vor unserer Sendung, also noch während der Debatte in Frankreich, habe ich mit dem Grimme Online-Preis gekrönten Journalisten Sebastian Meineck über Social-Media-Verbote gesprochen. Er ist Redakteur bei Netzpolitik.org und ich habe ihn zuerst gefragt, ob allein die Tatsache, dass in Paris heute so lange debattiert wurde, zeigt, wie schwierig ein Social-Media-Verbot zu fassen ist.
Absolut. Mein Französisch ist nicht sehr gut, aber ich habe ein bisschen die Debatte verfolgt und konnte da heraushören, dass immer wieder die Besorgnis geäußert wurde, wie wäre das denn vereinbar mit EU-Recht? Ich bin selber kein Jurist, aber meine Einschätzung nach Recherchen auf Deutschland-Ebene sagt, das wäre kaum mit EU-Recht vereinbar. Die Hürden sind zu hoch. Wenn Social-Media-Verbot, dann müsste es eher eine EU-weite Lösung sein. Und ehrlich gesagt deute ich auch die nationalen Vorstöße in Frankreich, aber auch ebenso in Deutschland oder Österreich, als genau das, ein Signal, das Druck machen soll für eine Regulierung auf EU-Ebene.
Also Sie fänden das auch gut, wenn europaweit da mal was passieren würde und man mal da eben das mehr reguliert, um die jungen Leute auch zu schützen?
Das Wort gut habe ich gerade selber nicht in den Mund genommen. Also wir haben ja schon, das ist ein bisschen das Absurde, wir haben bereits einen sehr mächtigen Rechtsrahmen für Regulierung von nicht nur sozialen Medien, sondern auch von anderen Online-Diensten. Auch zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Das ist das Gesetz über digitale Dienste, DSA. Und bald kommt noch eins obendrauf, der Digital Fairness Act, den die EU-Kommission jetzt schon ausarbeitet. Das heißt, wir haben schon Instrumente. Und trotzdem sehen wir Bestrebungen in verschiedenen Mitgliedstaaten, noch ein zusätzliches neues Instrument zu schaffen, das sich mit der jetzigen Gesetzgebung auffällig beißt. Das finde ich nicht gut, sondern bedenklich. Denn während man einen solchen Streit führt, kümmert man sich nicht um die Werke, die jetzt schon da sind.
Australien hat ja schon, ich glaube gerade heute, hat dort die Internetaufsicht begonnen, Verstöße durch große Plattformen zu kontrollieren gegen dieses Gesetz, was dort erlassen wurde. Ist das nicht auch eins der Hauptprobleme, um das Ganze überhaupt unter Kontrolle zu kriegen?
Richtig, ich finde das Beispiel Australien zeigt das ganz gut. Ein pauschales Verbot lässt sich umgehen. Entweder indem NutzerInnen direkt andere Wege finden, um auf eine sanktionierte Plattform dennoch trotzdem draufzukommen, oder indem junge Menschen einfach an einer anderen Stelle im Netz sich das suchen, was sie vorher gefunden hatten. Also wenn man wirksam Risiken und Gefahren im Netz verbannen möchte, wenn man junge Menschen schützen möchte, dann halte ich es für eine viel sinnvollere Regulierung, wenn man sagt, okay, es gibt ein paar Sachen, die wollen wir nicht haben. Stichwort suchtfördernde Mechanismen, manipulative Designs oder die Möglichkeit, dass Fremde einen einfach so kontaktieren können. Es gibt verschiedene Stellschrauben, die man anwenden kann, um Orte für junge Menschen und andere vulnerable Gruppen sicherer zu machen. Und das ist ein ganz anderer Ansatz als ein grundsätzliches Verbot, bei dem man sagt, am besten gar keine sozialen Medien mehr zugänglich machen für junge Menschen. Und der Clou ist, dass es die Werkzeuge dafür jetzt schon gibt. Also Werkzeuge, um zu sagen, wir möchten spezifisch, je nach Dienst, spezifische Risiken eindämmen, die gibt es mit dem Gesetz über digitale Dienste heute schon.
Es gab ja jetzt in der letzten Woche ein Urteil in den USA. Da hat das Gericht entschieden, dass Meta Entschädigung zahlen muss, weil es als erwiesen angesehen hat, dass Social Media süchtig macht. Bringt sowas gar nichts Ihrer Meinung nach?
Im Gegenteil, ich finde, das hat eine deutliche Signalwirkung. Kurz vor dieser Juryentscheidung aus Los Angeles gab es nochmal ein weiteres Urteil aus New Mexico. Und das fällt übrigens auch zusammen mit Untersuchungen auf EU-Ebene. Die EU-Kommission untersucht TikTok wegen suchtfördernden Mechanismen. Die EU-Kommission hat auch X im Visier, da ging es um blaue Haken, aber auch um Verstöße gegen das Gesetz gegen digitale Dienste. Also wir sehen sowohl in den USA als auch in der EU, Regulierung kann durchaus funktionieren. Klar wehren sich große Tech-Konzerne mit den Mitteln, die sie haben. Die Rechtsstreits sind auch noch nicht zu Ende entschieden. Aber ich halte das für ein deutliches Zeichen, dass Regulierung möglich ist und man dann nicht das eigene Licht unter den Scheffel stellen muss. Weder als EU noch als Vereinigte Staaten. Ich glaube, die ganze Debatte um ein Social-Media-Verbot ist auf eine Weise absurd. Wir sehen hier einen sehr entschlossenen Schritt, einen Schritt, der Handlungsstärke demonstriert. Aber eigentlich halte ich es für eine Politik der Schwäche. Denn es geht darum, dass man im Zweifel sagt, wir probieren das gar nicht, erst sichere Orte zu schaffen. Wir versuchen einfach, einen Riegel vorzuschieben. Und die Erfahrung von mehreren Jahrzehnten Internet sagt, so funktioniert das nicht. Menschen wollen die Möglichkeiten des Internets nutzen und suchen sich ansonsten eben ihre eigenen Wege.
Aber dass da EU-weit eine Regelung kommt, sehen Sie das irgendwo am Horizont überhaupt?
Der Druck, den verschiedene EU-Mitgliedstaaten machen, ist gerade recht hoch. Die EU-Kommission hat sogar eine eigene ExpertInnenkommission einberufen, die bis Sommer herausfinden soll, wohin soll es gehen mit der Regulierung von sozialen Medien, insbesondere für junge Menschen. Also ich halte es nicht für unmöglich, dass eine Regulierung auf EU-Ebene kommt. Die Frage ist nur, wie sieht die eigentlich aus? Und wir haben hier wirklich so eine Art Weggabelung vor uns. Wir haben mit dem Gesetz über digitale Dienste und dem kommenden Digital Fairness Act Ansätze, die sagen, wir wollen Mindeststandards schaffen, die sich gezielt an Gefahren und riskanten Funktionen orientieren. Und auf der anderen Seite steht die Option zu sagen, nee, diesen Weg wollen wir nicht weiter verfolgen. Wir möchten grundsätzlich Verbote erlassen. Theoretisch ist beides möglich. Die EU-Kommission kann zusammen mit Parlament und Rat Gesetze erlassen, die dann anders funktionieren als das, was wir in den letzten Jahren ausprobiert haben. Zukunft ist komplett offen.
Also wird uns das Thema weiter beschäftigen. Sebastian Meineck, Redakteur bei Netzpolitik.org. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Meineck.
Sehr gerne.
Der Papst in weißer Designer-Daunenjacke dürfte das wohl spektakulärste und damit auch bekannteste KI-generierte Foto der Welt sein. Aber solche Fake-Fotos, die gab es schon lange, bevor künstliche Intelligenz überhaupt erfunden war. Etwa wenn auf Bildern Adolf Hitler in Stalin-Bart angemalt worden ist oder Autos täuschend echt über Manhattan schwebten. Auch die bildende Kunst hat seit jeher mit fiktiven Realitäten gespielt. Und wie, das zeigt jetzt das Museum in Remagen in seiner neuen Ausstellung. Kunst und Realität 1400 bis 1900 heißt sie und Susanne Lurweg war für uns schon dort.
Ein stattlicher Herr mit Allonge-Perücke gekleidet in feinste Seide, mit einem Rüschenhemd ausgestattet und zierlichen Händen, die sofort ins Auge fallen. Er blickt stolz, fast ein wenig arrogant auf die Welt hinab. Der Earl of Sandwich hat nicht nur die gleichnamige Speise erfunden, sondern wusste sich auch bildlich in Szene zu setzen. Zumindest auf dem Ölgemälde von Peter Lilly. Aber sah der Earl of Sandwich tatsächlich so aus wie auf dem Porträt? Oder hat er sich bewusst schöner gemacht, um mit dem Bild potenzielle Partnerinnen zu beeindrucken? Kuratorin Susanne Blöcker.
Wir wissen es bei diesem Porträt nicht ganz genau. Es ist ein bisschen zu groß dafür, dass es ein Bewerbungsbild ist. Aber klassischerweise warb man für sich durch kleine Porträts, die man dann auf Reisen schickte, um den potenziellen Partner, Partnerin zu finden. Er will was darstellen. So wie wir das heute auch mit Mitteln im Internet versuchen, ein bisschen zu verschönern.
Verschönern, verschleiern, verändern. Schon immer hat die Kunst diese Disziplinen beherrscht. Ein Stillleben, das Zitronen so täuschend echt zeigt, dass man reinbeißen möchte. Eine Tafel, die bis auf das Messer zum Greifen nahe erscheint. Fische und Früchte im Überfluss. Eine Welt der schönen Dinge, zugänglich nur für Reiche. Eine Scheinwelt.
Man liebte damals dieses Spiel mit der Frage, ist das denn echt, was ich hier sehe? Wir wissen, was damals auf den Tischen war, dank dieser Stillleben, zumindest auf einigen Tischen. Manche sind auch stark inszeniert, weil oft hinter diesen Stillleben noch eine zweite Bedeutungsebene steckt. Fast jedes Ding hatte dann so eine bestimmte Symbolik. Man liebte es, die Bilder zu enträtseln, zu entschlüsseln.
Wie beim Bild Trick-Track-Spieler des Künstlers Hendrik Terbruggen. Das Männer zeigt, die eine alte französische Variante von Backgammon spielen und dabei einen ahnungslosen Mann hintergehen. Aber hier ist mehr als nur ein kleiner Betrug zu sehen.
Wir sehen nur diese Alltagsszene, aber dahinter steckt eben die Geschichte des verlorenen Sohnes, diese biblische Geschichte, die der Maler in die Gegenwart transportiert, um uns zu sagen, das kann jedem heute auch noch passieren.
Das Spielen mit Realität und Wahrheit, Einbildung und Echtheit zieht sich durch alle 70 gezeigten Arbeiten. Von Karl Wilhelm Hübners Wucherer, der eine alleinstehende Frau ihres letzten Pfennigs beraubt, bis hin zu Philipp Sowowermanns Heereslager, das eine fast idyllische Szene aus dem Dreißigjährigen Krieg zeigt, die so sicher nie stattgefunden hat.
Ja, also so wie heute mit Fake News oder mit getürkten Porträts hat man das eben damals auch gemacht. Man hat Propagandabilder gemacht. Waubermann war so ein Maler in dieser Ausstellung, der den Dreißigjährigen Krieg als nettes Picknick darstellt. So war er wirklich nicht. Es ist einer der schrecklichsten Kriege der Geschichte. Aber sein Auftrag war von seinem adeligen Auftraggeber, male mir ein nettes Stelldichein zwischen Marketenderin und Soldaten.
In einer Zeit, in der viele Menschen nicht lesen konnten, keinen Zugang zur Bildung hatten, waren viele empfänglich für geschönte Wahrheiten, für ein Stück Hoffnung im tristen Alltag. Besonders heiligen Figuren-Szenen aus der Bibel hatten zu Beginn des 15. Jahrhunderts Hochkonjunktur.
Es war auf jeden Fall eine Welt, die einem Hoffnung gab. Ärzte konnten sich die wenigsten leisten. Also ging man in die Kirche, man berührte die Figur des Heiligen, der vielleicht geköpft wurde und daher zuständig war für alle Kopfkrankheiten, von Migräne bis zu Geschwüren und Krebs. Und man fasste ihn an und viele dieser Figuren zeigen auch heute diese Berührungsspuren.
Fake News als Rettung vor der bitteren Realität, geschönte Bilder, um den harten Alltag zu ertragen. Das ist alles nicht so neu, wie wir denken. Und damit ließ sich auch schon immer viel Geld verdienen. Zu den Ölgemälden kommen in späteren Jahrhunderten Fotoarbeiten, wie jene von William H. Mumler.
Also man sieht schemenhaft hinter einem Mann und hinter einer Frau ihre Angehörigen so als Geister wabern, schützend über ihnen, auch fragend. Das war der Mumler, ein amerikanischer Geisterfotograf, der dafür berühmt war, eben die Geister der Verstorbenen aufzunehmen. Er hat das eben durch geschickte Tricks gemacht und er hat damit auch viel Geld gemacht.
Man sieht nur, was man weiß. Dieses Goethe-Zitat setzt den Ton der Ausstellung. Man könnte ergänzen, man sieht nur, was man sehen will. Die Ausstellung ist in jedem Fall ein Augenöffner. Die Kunst ersetzte lange die heutigen Massenmedien, produzierte schon früh Fake News, doch nie in so gefährlich und schnellem Maße wie heute. Das macht die Schau in beeindruckender Weise deutlich.
Und die Ausstellung wirklich, Kunst und Realität 1400 bis 1900, ist noch bis zum 6. September im Arp-Museum in Remhagen zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Beim Deutschen Filmpreis geht das Drama »In die Sonne schauen« von Regisseurin Mascha Schelinski mit den meisten Nominierungen ins Rennen. Der Film ist gleich 11-mal vorgeschlagen. Etwa für den besten Spielfilm, die beste Regie und das beste Drehbuch, wie die Deutsche Filmakademie 2 Monate vor der Verleihung bekannt gab. Das Politdrama »Gelbe Briefe« von Regisseur Ilka Çatak kommt auf 9 Nominierungen. Jeweils 7 Nominierungen haben die Buchverfilmung »Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke« von Simon Verhoeven und das Drama »Das Verschwinden des Josef Mengele« von Kirill Serebrennikov. Die Auszeichnungen werden am 29. Mai in Berlin verliehen. Mit Sheida Basia und Daniel Kehlmann sind 2 Deutsche auf der Shortlist zum International Booker Prize. Basia ist für »The Nights Are Quiet in Teheran« nominiert, Kehlmann für »The Director«. Der International Booker Prize ist mit rund 60.000 Euro dotiert. Die Summe wird zwischen Autor und Übersetzer geteilt. Ausgezeichnet werden Werke, die ins Englische übersetzt sind und in Großbritannien veröffentlicht werden. Der Gewinner wird am 19. Mai in London bekannt gegeben. In diesem Jahr wird es erstmals eine asiatische Ausgabe des Eurovision Song Contests geben. 10 Länder hätten eine Teilnahme bereits zugesagt, teilten die Veranstalter mit. Das seien Thailand, Südkorea, die Philippinen, Vietnam, Malaysia, Kambodscha, Laos, Bangladesch, Nepal und Bhutan. Es dürften noch weitere dazukommen. Das Finale findet im November in Bangkok statt. Den Eurovision Song Contest gibt es seit 70 Jahren. Die europäische Ausgabe findet im Mai in Wien statt. Island, Irland, die Niederlande, Slowenien und Spanien boykottieren die Show wegen der Teilnahme Israels. Russland wurde nach der Invasion der Ukraine 2022 ausgeschlossen. Die Verlagsgruppe Penguin Random House sieht die Urheberrechte des Autors der Buchreihe »Der kleine Drache Kokosnuss« Ingo Siegner verletzt. Der Verlag klagt gegen OpenAI, den Entwickler des KI-Chatbots ChatGPT. Das gab Penguin Random House heute bekannt und erklärte, es gebe, Zitat, »klare Indizien dafür, dass Siegners Werke unrechtmäßig zum Training des KI-Systems genutzt worden seien«. ChatGPT gebe Inhalte aus urheberrechtlich geschützten Werken von Ingo Siegner in erkennbarer Form wieder, führte der Verlag aus. Auch erzeuge das Programm Illustrationen der Figur des kleinen Drachen, die dem Original zum Verwechseln ähnelten. Man habe daher Klage beim Landgericht München eingereicht. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels begrüßte den Schritt. Der Konflikt um Urheberrechte sei im KI-Zeitalter längst kein Randthema mehr. Immer mehr Kreative und Rechteinhaber gingen juristisch gegen die Nutzung ihrer Werke vor. Gerichte müssten klären, wo unzulässige Übernahmen beginnen.
Die englische Bildhauerin und Malerin Marlowe Moss gilt als Pionierin der abstrakten europäischen Kunst. Anfang der 1930er Jahre war sie Mitglied der Pariser Künstlervereinigung Abstraction Création und sie entwickelte eine ganz eigenwillige Formensprache. Aber obwohl sie zu ihrer Zeit anerkannt war, blieb sie doch relativ unbekannt oder wurde vor allem als konstruktivistische Kollegin von Piet Mondrian wahrgenommen. Jetzt kann man Marlowe Moss mal richtig kennenlernen, denn das Georg-Kolbe-Museum in Berlin zeigt unter dem Titel Räume schaffen die Konstruktivistin Marlowe Moss zum ersten Mal ihre Skulpturen, aber auch Malerei, Zeichnungen und Fotografien. Unser Kunstexperte Carsten Probst hat sich diese Ausstellung schon angesehen. Diese Stichworte, die da eben schon vielen konstruktivistische Malerei oder moderne Avantgarde, das klingt ja ziemlich nach abstrakter Kunst. Wie lässt sich denn überhaupt beschreiben, was Marlowe Moss Kunst so ausmacht?
Ja, man muss vielleicht erstmal vorausschicken, dass relativ wenige Skulpturen von ihr heute erhalten sind. Das konzentriert sich eigentlich in dieser Ausstellung auf einen großen Raum. In den anderen Räumen sieht man noch so Zeichnungen und ihre Malereien. Und ich nehme dieses Werk tatsächlich auch in der Zusammenschau erstmal so wahr, wie es der Titel der Ausstellung auch angibt. Räume schaffen ist der Titel. Also es ist wirklich ein sehr räumlich orientiertes Werk, sehr räumlich orientierte Kunst. Abstrakt oder nicht, das ist als Frage eigentlich gar nicht so sehr relevant, finde ich, wenn man das anschaut. Das fängt eben schon mit diesen Malereien an, die vor den eigentlichen Skulpturen von Marlowe Moss entstanden sind. Zum Beispiel findet man da eine Komposition auf drei quadratischen, übereinander montierten Holzplatten an der Wand, wie ein Relief. Und darauf ist eine Leinwand dann montiert mit wenigen streng gezogenen Linien, so aus schwarz, grau, weißem Grund, alles sehr geometrisch. Und eine dieser schwarzen Linien taucht dann noch als Parallele ein zweites Mal auf und gibt dieser ganzen flächigen Komposition eben auch etwas sehr Räumliches. Und das erweitert sie dann später in ihren Skulpturen, die oft so goldglänzend in Bronze ausgeführt sind. Das Licht reflektieren die sehr stark. Einige lassen sich wohl auch drehen und verändern. Das wirkt streng und zugleich sehr verspielt. Und die Kuratorin Lucy Howarth erklärte mir, woher dieser Eindruck kommt. Also Marlowe Moss bezog sich ursprünglich auf den russischen Konstruktivismus, sagt Lucy Howarth, aber als dieser dann sich Richtung Europa verbreitete, verlor er eben auch seine typischen politischen Konnotationen, die er in Russland hatte, und wurde ein genuin künstlerischer Stil. Und Marlowe Moss war eben auch eine dieser Mitbegründerinnen der KünstlerInnenvereinigung Abstraction Création, die eben so eine eher kosmopolitische Ausrichtung hatte. Also zum einen galt für diese Künstlerin entweder Abstraktion als etwas, was man von der Natur nahm, so eine abstrakte Natur, aber Marlowe Moss sah Abstraktion eher als Erfindung von etwas ganz Neuem. Und so verstand sie eben auch den Konstruktivismus.
Und Marlowe Moss war ja offenbar ohnehin eine sehr freie und unkonventionelle Persönlichkeit. Sie hat ganz offen als Transgender-Person gelebt. Das war ja zu ihren Lebenszeiten wahrscheinlich gar nicht so einfach. Was war sie so für ein Typ Mensch?
Diese Biografie, soweit ich sie jetzt studiert habe, wirkt wirklich sehr bewegt auf der einen Seite und tatsächlich sehr, sehr eigenständig. Sie war zunächst wohl stark auf Musik und Ballett ausgerichtet, dann war sie an Tuberkulose erkrankt, musste ihr Studium lange unterbrechen, kam dann aber auch irgendwann zur Kunst. Gegen den Willen der Eltern hat sie dann also Kunst studiert. Das war wohl auch so ein bisschen mit wissenschaftlichen Interessen verbunden. Dann kam sie auch zur Skulptur schon. Und in diese Zeit dieses Studiums fällt dann eben auch, dass sie ihr Äußeres zu verändern begann, dass sie sich also nach damaligem Verständnis jetzt männlich kleidete. Sie nannte sich nicht mehr Marjorie, wie ihr Geburtsname eigentlich war, sondern Marlowe, änderte den Namen auch ganz amtlich und lebte in einer Beziehung mit der Schriftstellerin, mit Antoinette Nyhoff-Wint. Und es kam denn auch zu dieser Bekanntschaft mit Piet Mondrian, auf die sie dann später immer so festgelegt wurde, den sie aber auch selber wohl in Bezug auf die räumliche Wirkung von Abstraktionen beeinflusst hat. Und während des Zweiten Weltkriegs lebte sie dann aber sehr, sehr zurückgezogen in einem kleinen Dorf in Cornwall und starb 1958 an einer Krebserkrankung. Also ein relativ geballtes, enges, sehr ereignisreiches Leben mit vielen Brüchen, das aber doch ein singuläres Werk hervorgebracht hat.
Und hat sich denn dieses bewegte Leben und all die Erfahrungen, die sie da gemacht hat, auch in ihrem Werk niedergeschlagen? Spiegelt das Werk das?
Ich würde es vielleicht, also nach meinem Eindruck aus der Ausstellung, auch anders wahrnehmen. Ich glaube eher, dass das Werk, gerade das skulpturale Werk, wirklich Ausdruck ihrer großen künstlerischen und menschlichen Unabhängigkeit und Eigenständigkeit ist. Vielleicht deswegen ist dieses skulpturale Werk bislang auch eigentlich noch gar nicht so sehr gewürdigt worden. Und das meint auch noch einmal Kuratorin Lucy Howarth.
Previously she's been presented as a follower of Mondrian.
Ja, lange Zeit ist sie immer nur als eine Künstlerin im Gefolge von Mondrian ausgestellt worden. Und das wurde dann anhand ihrer Malereien auch bewiesen. Und das ist ja auch tatsächlich so, dass sie sehr nah an Mondrians Werk war mit ihrer Malerei. Die beiden arbeiteten über eine Zeit auch eng zusammen. Sie diskutierten ständig ihre Arbeiten. Aber sie als Bildhauerin zu zeigen, das nimmt von dieser ermüdenden und langweiligen Erzählung von Moss und Mondrian endlich auch mal Abstand und zeigt Marlowe Moss als die Künstlerin von ganz eigenem Rang, die sie auch ist. Ja, und genauso habe ich das in dieser Ausstellung auch erlebt und kann dem eigentlich auch nur zustimmen. Das skulpturale Werk entfernt sich sehr, sehr stark von diesem malerischen Eindruck.
Jetzt sind in dieser Ausstellung ja auch zeitgenössische Künstlerinnen vertreten. Wie beziehen die sich denn auf Marlowe Moss und ihr Werk?
Ja, es sind insgesamt 4 Künstlerinnen, Tacita Dean, Leonora Antunisch, Rob Robertson und Florette Dijkstra. Alle 4 bringen eigentlich so ganz eigene Aspekte ein. Erwähnenswert finde ich besonders Florette Dijkstra. Das ist eine Künstlerin, die sich schon seit Jahrzehnten mit Marlowe Moss befasst hat und die aktiv versucht, ihre künstlerische Biografie wieder herzustellen, die ja so lange vergessen war, und auch viele nicht mehr existente Skulpturen tatsächlich auch wieder bildlich erfahrbar zu machen. Das sieht man in dieser Ausstellung eben anhand von Bildtafeln und Entwürfen sehr, sehr schön. Das allein schon finde ich sehr aufsehenerregend sozusagen als künstlerische Intervention in die akademische Kunstgeschichte. Und sehr beeindruckend fand ich auch die Arbeit von Leonora Antunisch im Untergeschoss des Georg-Kolben-Museums. Die ist wirklich grandios. Eine Rauminstallation aus geometrischen Raumformen, die aus Seilen errichtet wurden. Und dann gibt es so Kordelkonstruktionen, die an der Decke hängen, Hängeskulpturen sozusagen, die so die körperliche Erfahrung von Marlowe Moss-Skulpturen auch sehr, sehr stark noch einmal betonen. Also eigentlich sehr beeindruckende Intervention.
Carsten Probst, vielen Dank. Und die Ausstellung Räume schärfen die Konstruktivistin Marlowe Moss im Georg-Kolbe-Museum Berlin ist dort zu sehen bis zum 26. Juli. Kunst und Literatur können autoritäre Regime tief verunsichern. Das zeigt sich immer wieder an der unangemessenen Härte, mit der gegen manche Werke und ihre Urheber vorgegangen wird. Etwa der Hongkonger Verleger Jimmy Lai, der heute mit dem Preis für Pressefreiheit ausgezeichnet wird, während er in Haft sitzt. Auch der chinesische Künstler Gao Zhen ist seit 19 Monaten im Gefängnis und heute hat der Prozess gegen ihn begonnen. Die chinesischen Behörden werfen ihm vor, er habe mit seinen Kunstwerken, die sich mit dem Staatsgründer Mao auseinandersetzen, die Ehre und das Ansehen von Helden und Märtyrern verletzt. Antje Bonhagen berichtet aus Peking.
Verhandelt wird in der Stadt Sanhe in der nordchinesischen Provinz Hebei, unweit von Peking. Wie bei politisch sensiblen Prozessen sehr häufig in China, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Gao Zhen habe die Ehre und das Ansehen von, so wörtlich, Helden und Märtyrern verletzt, so lautet der Vorwurf der chinesischen Behörden. Nach Angaben von Gaos Bruder geht es um Kunstwerke, die sich kritisch mit der Verherrlichung von Staatsgründer Mao Zedong auseinandersetzen. Darunter eine Plastik eines knienden Mao in Büßerpose und eine Mao-Statue mit Pinocchio-Nase und nackten Brüsten. Einige Werke waren bereits in Museen im Ausland zu sehen. Brisant ist der Fall unter anderem auch deshalb, weil die beanstandeten Werke weit mehr als 10 Jahre alt sind. Sie entstanden zwischen 2005 und 2009. Der angewendete Straftatbestand steht jedoch erst seit 2021 im chinesischen Strafrecht. Gao Zhen hat ein Recht auf freie künstlerische Meinungsäußerung. Ein rückwirkend konstruiertes Gesetz und ein Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit deuten auf schwere Verstöße gegen rechtsstaatliche Grundsätze hin. Die Anklage sollte fallen gelassen und Gao Zhen unverzüglich freigelassen werden, sagt Sophie Richardson von der Menschenrechtsorganisation Chinese Human Rights Defenders mit Sitz in den USA. Stundenlang hatte Zhao Yaliang, die Frau des angeklagten Künstlers, am Montag vor dem Gerichtsgebäude gewartet. Auch sie durfte weder bei den Vorverhandlungen dabei sein, noch bei dem Prozess selbst. Die Begründung dafür lautete, die Sache berühre die Privatsphäre, weil in den Werken weibliche Brüste und andere Nacktdarstellungen vorkämen. Aber welche Privatsphäre soll das bitte schön verletzen? Es handelt sich doch nur um künstlerische Arbeiten. Sie beziehen sich nicht einmal ausdrücklich auf die Staatsführung, sondern sind doch lediglich symbolisch. So Gaos Frau am Montag in Sanhe. Ihren Mann hat Zhao seit 19 Monaten nicht gesehen, seit dem Tag, an dem er festgenommen wurde. Die chinesischen Behörden hatten Gao Zhen, der in wenigen Wochen 70 Jahre alt wird, im August 2024 festgenommen, als er mit Frau und Sohn aus den USA zu Besuch nach China einreiste. Auch Zhao und das Kind, das die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, durften das Land seit Gaos Festnahme nicht verlassen. Ich hoffe, dass er so bald wie möglich freikommt und bei mir und unserem Sohn sein kann. Er muss jetzt noch stärker sein als ich. Zhao Yaliang würde sich wünschen, dass sich mehr Menschen für ihren Mann einsetzen, insbesondere Künstler. Aber der Druck durch die aktuelle chinesische Staats- und Parteiführung sei groß. Niemand traue sich, den Mund aufzumachen. Auch Menschenrechtsorganisationen beklagen den verschärften Kurs der kommunistischen Führung gegen kritische Kunst und abweichende Stimmen. In China kommt es nach einer Anklage vor Gericht fast immer zu einer Verurteilung. Bis zu 3 Jahre Haft drohen bei dem angewandten angeblichen Straftatbestand. Ein Urteil wurde nach Aussagen von Gaos Frau bislang nicht gesprochen. Sophie Richardson von Chinese Human Rights Defenders hat dafür eine Erklärung. Dass bis heute kein Urteil gefallen ist, spricht dafür, dass die politischen Stellen hinter dem Gericht noch immer nicht entschieden haben, wie sie mit Gao Zhen und seiner Familie weiterverfahren wollen, ob sie zum Beispiel ausreisen dürfen. Aber je länger dieser Stillstand andauert, desto gravierender sind die Verstöße gegen Gaos Recht auf ein faires Verfahren. So am Montag auf Nachfrage die amerikanische Menschenrechtsaktivistin Richardson. Wann genau der Prozess weitergeht, war zuletzt noch offen.
Antje Bonhage berichtete aus Peking. Und damit sind wir beim Blick in die Feuilletons heute mit Tobias Wenzel.
Dieses Mal nicht. Dieses Jahr falle ich nicht auf die Scherzartikel in den Feuilletons vom 1. April herein. Als Medienprofi scanne ich souverän nach Wahrheit und Scherz. Gefährliche Medizin der Deepfake-Mafia, titelt die Frankfurter Allgemeine. Bittere Pillen. Kriminelle machen auf Social Media regelmäßig Werbung mit KI-Fakes bekannter Ärzte. Wie sie dabei vorgehen, hat Eckart von Hirschhausen von einem Whistleblower erfahren. Das kann doch nicht wahr sein. Oder doch? Frühjahrsputz, aggressive Wischmops sind die wahren Feinde des Menschen, lautet eine Überschrift im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung. Alexander Estes plädiert im Text als Alternative für staubsaugende Elefantenmutanten und backofenschabende Schaben. April-Scherz. Oder vielleicht doch nicht? Oben Ballsaal, unten Bunker, titelt ebenfalls die SZ. Es geht um Trumps Ballsaal fürs Weiße Haus. Aber entsteht darunter wirklich ein militärischer Komplex, wie Gerhard Matzig, der ohnehin so ein Scherzkeks ist, behauptet? Melania Trump war einmal, mindestens für ein Semester, an der Universität von Ljubljana eingeschrieben. Dies für Architektur und Design, schreibt Matzig. So gesehen ist es kein Wunder, dass sich Trumps Ballhausarchitektur immer mehr als Design entpuppt. Es geht um private Kulissen. Trump beschreibe den Ballsaalklotz im Vergleich zum natürlich teuren Militärkomplex darunter als Schäd, als billigen Schuppen. Ende Gerhard Matzig. Ein Aprilscherz also? Oder einfach nur ein heiterer Artikel über einen dauerdurchdrehenden Präsidenten? Dem muss doch einer mal etwas entgegensetzen, denkt man. Der Onkel im Ohrensessel geigt Trump die Meinung, titelt der Tagesspiegel. Der Onkel scheint der Philosoph Peter Sloterdijk zu sein. Aber ist das ernst gemeint? Sollen wir auswandern, bevor der Krieg kommt? Lautet eine Überschrift in der FAZ. Darunter steht: Oh, wie sicher ist Panama? Soziale und klassische Medien heizen die Debatte ums Auswandern an und malen Kriegsszenarien an die Wand. Die Zahl der deutschen Immigranten steigt. Im Netz wird diskutiert, ob Chile im Fall eines Weltkriegs sicherer ist oder Bhutan. Eher kein April-Scherz. Über Krieg macht man ja eigentlich keine Witze. Aber irgendwie klingt es seltsam, wenn Niklas Mark über seinen Freundes- und Bekanntenkreis schreibt, er könne diese Leute hinsichtlich ihrer Auswanderfantasien in zwei Gruppen einteilen, in Optimisten und Alarmisten. Die Optimisten denken nach wie vor ans Arbeiten in Strandnähe und träumen von Los Angeles und Montauk, Biarritz oder Essaouira, schreibt Mark. Die Alarmisten glauben, sie sollten sich, bevor der Krieg nach Deutschland kommt, an einen fernen, vor allem sicheren Ort retten. Aber die Belege dafür, dass Putin 2029 die NATO angreifen werde, seien, so Mark weiter in der FAZ, ähnlich unbenennbar wie Wolfram Weimers geheimdienstliche Erkenntnisse über das Treiben unliebsamer Buchhandlungen. Apropos Weimar. Weimar will Bayreuth den Stecker ziehen, titelt die Taz. Weil Richard Wagner ein Antisemit war, für den auch Stalin schwärmte, will der Kulturstaatsminister die Förderung canceln. Benno Schirmeister aus Seebühl am Bühlsee zitiert den Kulturstaatsminister mit den Worten: Wir haben Informationen erhalten, die Zweifel aufkommen lassen, ob Richard Wagner Schaffen und Denken mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung kompatibel ist. Ein klarer Aprilscherz also. Oder doch nicht? Ach, entscheiden Sie doch selbst.
Tobias Wenzel mit dem Blick in die Feuilletons. Und kein Aprilscherz. Was die Kollegen aus den Feuilletons noch nicht wissen konnten, ist, dass nicht nur einer Donald Trump etwas entgegensetzt. Denn ein US-Richter hat jetzt einen Baustopp für den geplanten Ballsaal am Weißen Haus angeordnet. Für das Projekt fehle dem Präsidenten die Zustimmung des Kongresses, urteilte Richter Richard Leon am Dienstag in Washington. Trump sei schließlich nicht der Eigentümer des Weißen Hauses, so die Begründung. Und damit gab der Richter einer Klage der Nationalen Stiftung für Denkmalpflege statt. Und damit verabschieden wir uns und eine gute Nacht, sagt Andrea Gerg.